Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Wir sind hier in München bei der Affiliate Marketing Konferenz Tactics und ich spreche mit Philipp Jänel. Er ist Director Marketing Intelligence bei Flix, das wir alle unter Flixbus nennen, kennen. Einem hochinteressanten Unternehmen. Philipp, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, hallo Thorsten, grüß dich.
Das ist ein hochspannendes Unternehmen und ihr probiert ja alles in Richtung Digitalisierung und der Kern ist wahrscheinlich die Abteilung Marketing Intelligence. Was machst du alles? Was macht ihr alles bei Marketing Intelligence?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also meine Mutter denkt, ich bin Busfahrer. Nein, Spaß beiseite, aber also wir kümmern uns vor allem um das Thema Marketingmessung, ja. Also wir geben ja ein bisschen Geld aus fürs Marketing, für verschiedene Kanäle, sei es irgendwie für Google oder für YouTube oder Fernsehwerbung. Und uns interessiert natürlich immer die Frage, was hat's gebracht? Was ist die Wirkung von den Marketingkampagnen? Weil Marketingkampagnen an sich sind jetzt kein Selbstzweck, ja. Also ganz oft hören wir das Thema, ja, wir haben so und so viele Views, so und so viele Impressions eingekauft. Aber für mich ist das tatsächlich kein Skill, es ist keine Success-Metric, wenn man sich Views oder Impressions einkauft. Für mich, aber für uns als Marketing Intelligence zählt, was hat's gebracht, was ist der Return on Invest? Und das versuchen wir global über alle Marketingkanäle, über alle Länder, über alle Mobilitätsplattformen, FlixTrain, FlixBus, Greyhound in USA, Kamikoch in der Türkei, versuchen wir das ganzheitlich über alle Kanäle zu messen. Und das geht manchmal, ist das ein bisschen einfacher. In manchen Kanälen oder Märkten stellt sich das auch schon mal ein bisschen herausfordernder dar. Und ja, damit beschäftigen wir uns den lieben langen Tag und am Ende natürlich auch zu versuchen, den optimalen Marketingmix für den jeweiligen Standort, für das jeweilige Produkt zu finden.
So, bleiben wir mal in Deutschland, da habt ihr die längste Erfahrung und bleiben wir mal beim Thema Messen. Ob ihr jetzt einen Neukunden gewinnt, der anschließend richtig viel Geld bringt oder einen Neukunden gewinnt, der einmal fährt und das war es gewesen, macht ja durchaus Unterschied.
Absolut.
Wie sieht das aus mit dem Customer Value? Berechnet er den?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin seit 11,5 Jahren bei Flix und unsere Geschäftsführung oder Investoren interessieren sich für eine Metrik neben ganz, ganz vielen anderen Themen, aber gerade wenn es ums Marketing geht, ist immer das Thema Kohorten und Customer Lifetime Value oder kurz CLV interessant. Also wie viel generiert ein Kunde über seine Lebenszeit bei Flixbus? Ja, nun sind wir jetzt kein klassisches Subscription-Modell wie jetzt Netflix oder Spotify, wo man sehr, sehr gut messen kann, wann die Subscription aufhört. Also bei uns kann theoretisch auch ein Kunde, eine Kundin 3 Jahre lang nicht fahren und dann fährt sie wieder mit uns. Insofern versuchen wir da einfach auch mit gewissen Vorhersagemodellen zu arbeiten. Aber wir wissen ganz gut, natürlich auch investorenseitig, wie viel ein Kunde uns an Value über seine Lifetime im Durchschnitt bringt. Und das können wir natürlich dann sehr gut in Verhältnis setzen mit Akquisitionskosten. Also wie viel sind wir bereit, für einen Kunden auszugeben, für die Akquisition, damit die Unit Economics da einfach auch im Gleichgewicht sind. Ja, es macht jetzt keinen Sinn, für einen Kunden mehr Geld auszugeben, als er uns über die Lifetime einbringt oder eben auch entsprechende Gefahr fürs Geschäftsmodell darzustellen. Also wir gucken da schon sehr, sehr genau darauf, was kostet uns ein Kunde, was sind die Retention Rates, also wie verhält sich quasi das Wiederkommen des Kunden. Und da versuchen wir über alle Kanäle natürlich zu spielen. Das Thema CRM, E-Mail-Marketing ist da ganz entscheidend. Aber auch eben das Thema App. Also können wir es schaffen, auch im Zeitalter von AI, also wo immer mehr Kunden auch oder User eben AI generieren, generierte Inhalte konsumieren und ihre Suche in AI starten, in AI Search Engines starten, können wir viel mehr auch direkte Kundenbeziehungen über die App, über CRM, über E-Mail-Marketing, über Push, über WhatsApp-Kanäle
organisch,
was war da das Kundenbeziehungen eingehen mit unseren Kunden.
Ja, genau. Organisch wachsen ist natürlich immer eine schöne Sache, aber ihr braucht Mediaeinkauf, ihr müsst Werbung schalten, kostenpflichtige Werbung schalten.
Ja.
Wie gut seid ihr in der Prognose des Customer Lifetime Value schon beim Einkauf von Inventar?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also makroseitig, also wenn ich jetzt auf alle Kunden schaue, kann ich das relativ gut vorhersagen, weil ich natürlich genug Kundendaten und Zahlen über die Historie von Flix jetzt gesammelt habe. Auf den einzelnen Kunden, also Thorsten Schwarz, mein lieber Kollege, der mich hier interviewt, wenn der jetzt bei uns Kunde wird, kann ich mit Sicherheit vorhersagen, ob er einen gewissen Value generiert. Schwierig, weil mit einem Touchpoint ist sehr, sehr schwer, das zu sagen. Aber wir haben natürlich historische Daten, die wir da heranziehen können und können natürlich den Thorsten auch in gewisse Buckets packen. Also, welche Relation hat er gebucht, welche Strecke, hat er jetzt einen Flixbus gebucht, hat er einen Flixtrain gebucht, ist er vielleicht ein multimodaler Reisender, also nutzt er beide Plattformen. Ja, wir wissen zum Beispiel, dass Kunden, die Flixbus und Flixtrain nutzen, einen wesentlich höheren, bis zu vielleicht sogar über 60% höheren Customer Lifetime Value haben, als wenn sie nur Flixtrain oder nur Flixbus nutzen. Also das können wir relativ gut analysieren und wissen auch um den Wert oder um den Mehrwert von Flixtrain in der Customer Journey des Kunden.
So, jetzt hast du gerade gesagt, mit einem Touchpoint kann ich es natürlich noch nicht, aber schon mit dem zweiten, wenn ich den zuordnen kann, kann ich das. Wie geht ihr vor bei der Attribution und bei der Zuordnung? Das heißt, wie arbeitet ihr da? Weil Third-Party-Cookies gehen sowieso nicht mehr. First-Party geht manchmal nicht. Und Server-Side-Tracking, was setzt ihr da ein?
Ja, also wir nutzen einen Marketing-Messungsstrategie, die sich aus drei Komponenten speist. Das eine ist die Attribution, die ganz klassische Customer-Journey-Messung, also alle Klicks, die wir irgendwo erfassen können, sei es von Google, sei es aus einer E-Mail, sei es von Preisvergleichseiten wie Omio oder anderen. Das können wir ganz genau messen und je nach sozusagen Consent-Lage, Cookie-Consent-Lage, können wir das einem User zuordnen. Nun wissen wir aber, es gibt ganz, ganz viele Kanäle, wo man diese User-Zuordnung schon lange nicht mehr vornehmen kann. Also das einfachste Beispiel ist natürlich irgendwie eine TV-Werbung. Da wissen wir jetzt nicht, wie der Impact auf User-Ebene ist. Aber was wir natürlich machen können, ist sogenannte Uplift-Messungen zu machen. Da nutzen wir ein klassisches Media-Mix-Modell, also ökonometrisches Modell, fast wie in den 60ern, nur mit AI und ein bisschen mehr Tech. Und sind in der Lage quasi zu messen, ob es einen Uplift durch eine, also ob es quasi eine Kausalität auf eine Media-Kampagne gibt. Und diese beiden Komponenten, die puzzeln wir sozusagen zusammen. Und dann gibt es eine dritte Komponente, die entscheidend ist, und das ist das ganze Thema Testing. Also einer meiner Data Scientists hat mir gesagt, ich kann dir ein Modell bauen, das dir sagt, was du willst, egal was. Ja, es gibt 10.000 Modelle und wir wählen das aus, was das sagt, was wir haben wollen. Ja. Und im Prinzip ist das eigentlich so ein bisschen der Killer eines jeden Marketingmodells, wenn man nicht das kriegt, was wirklich ist, sondern das, was man quasi haben will. Und da kommt Testing ins Spiel. Und das ist eine elementare Säule dieser Marketing-Messungsstrategie, ist das Testing. Also wir müssen permanent testen und im Prinzip mein Hobby ist, Marketing ausschalten und schauen, was passiert. Und das ist im Prinzip auch das, was wir machen. Ja, wir schalten Marketing an vielen Stellen aus, schauen, wie verhalten sich Traffic-Ströme, buchen die Kunden sowieso, gehen sie auf organische Suchergebnisse, gehen sie über andere Kanäle, gehen sie über Preissuchmaschinen. Das können wir mittlerweile sehr, sehr gut messen. In manchen Kanälen besser als anderen. Aber wir haben da eine sehr etablierte Toolbox, die uns erlaubt, Mediakanäle, YouTube, Instagram-Ads, Search, zukünftig auch AI-generierte Geschichten zu testen und den Uplift zu bestimmen.
Also quasi eine Art von Marketing-Mix-Modeling.
Genau, also Marketing.
Also ein Modell aufbauen, ja, auf dem ich die Kausalzusammenhänge erkenne.
Genau, also ich sage immer, ohne Testen geht nicht, aber das Modell das Modell an sich ist extrem wichtig, aber das Modell muss mit echten Daten gefüttert werden. Und nur wenn das Modell mit echten Daten gefüttert wird, bin ich in der Lage, auch dem Modell langfristig zu vertrauen, weil ich kann nicht überall in jedem Kanal an jedem Tag testen. Also ich kann nur an, also ein Test ist ein Snapshot. Ja, und diesen Snapshot nutze ich dann im Modell, um das Modell zu kalibrieren und kann dann quasi dem Modell dann besser vertrauen, wenn ich quasi getestet habe.
Wie ist da die Vergleichbarkeit der Märkte? Weil ihr habt natürlich die Riesenchance, in verschiedenen Märkten dann ranzugehen und mit den Erkenntnissen in andere Märkte reinzugehen.
Ja, also was wir sehen ist, dass in neuen Märkten, also ein großer Kanal für uns ist das ganze Thema Google Search, also auch gerade das Thema Paid Search. Ja, das wird immer wieder jetzt auch natürlich im Kontext von AI immer wieder auch ein bisschen zerrissen, aber für uns nach wie vor einer der wichtigsten Kanäle, gerade wenn wir einen neuen Markt starten. Aber nicht nur, auch in Deutschland ist das Thema Paid Search immer noch relevant. Aber was wir sehen ist, in neuen Märkten ist die Inkrementalität, also echte, wahre Wirkung von Google Search, von Paid Google Search, viel, viel, viel höher, weil natürlich unsere organischen Rankings, unsere organischen Suchergebnisse noch nicht so etabliert sind. In etablierteren Märkten, wenn wir Google Paid Search ausschalten oder reduzieren, sehen wir, dass der Traffic sich durchaus auch auf freie, kostenlose, sagen organische Suchergebnisse verlagert. Insofern ist das Thema Google Paid Search in neuen Märkten, in noch nicht so etablierten Märkten für uns wesentlich relevanter, da die Inkrementalität in diesen Märkten sehr, sehr, sehr viel höher ist.
Was ist eure Erfahrung beim Paid Advertising zwischen Social Media, also Meta-Konzern oder auch TikTok und im Vergleich zu Google?
Also es sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Kanäle, ne? Also das Google ist für uns natürlich ein klassischer Pull-Kanal. Also Pull-Kanal bedeutet für uns, der Kunde, die Kunden wissen schon, was sie wollen und suchen nach einem Produkt.
Und erweitert, also nicht nur Google-Suche, sondern auch Google-Display-Netzwerk.
Ja. Also, genau. Also die Frage ist natürlich immer so ein bisschen, wo sind unsere potenziellen Kunden? Auf welchen Plattformen bewegen die sich? Und ich meine, natürlich ist hier das Thema TikTok relevant, ja. Das Thema Instagram ist hier relevant. Wir merken auch, dass das Thema Google natürlich nach wie vor relevant ist, aber für uns sicherlich spannender auch diese ganze Dynamik auf TikTok. Die Viralität auf TikTok ist eine ganz andere. Also wir haben teilweise Employee-generated Content erstellt, was Multimillionen von Views generiert auf TikTok. Das wäre natürlich über ein Google Display Netzwerk so nicht möglich gewesen. Also insofern die Dynamik, was Social Netze betrifft, ist natürlich viel größer, ja. Und da kann man natürlich entsprechende Synergieeffekte, Engagementraten und solcherlei Geschichten natürlich viel mehr noch nutzbar machen.
Gut, das war jetzt aber organic. Also meine Frage ging ja in Richtung paid, ob da qualitative Unterschiede sind, weil das hört man häufig, dass Social die Qualität niedriger ist als im Google-Universum. Und mit Google-Universum meine ich jetzt nicht nur gezielte Suche, sondern auch Display.
Ja, also für mich geht es auch ganz stark darum, was ist das Engagement dieser Nutzer? Also ist das einfach nur ein Reel, wo ich durchscrolle, oder ist das jetzt im Google-Universum zum Beispiel eine YouTube-Ad, die mir als Pre-Roll oder als In-Video-Ad angezeigt wird? Und wir sehen natürlich durchaus, dass die Wirkung von Ads in einem Kanal, wo meine Aufmerksamkeit viel, viel höher ist, wie zum Beispiel bei YouTube, wesentlich höher ist oder wesentlich besser messbar auch ist, als wenn ich jetzt einfach nur irgendwie einen TikTok-Reel oder ein Insta-Reel habe, wo die Aufmerksamkeitsspanne vielleicht unter 3 Sekunden ist, ja. Insofern, das sehen wir durchaus, dass da bei YouTube viel, viel stärkere Effekte messbar sind und Google uns da natürlich auch mit entsprechenden Toolsets auch unterstützt, da Inkrementalitätstests aufzusetzen, wo jetzt zum Beispiel ein TikTok noch in den Kinderschuhen steckt.
Du hast beim Thema Content Employee Content genannt und nicht, wie ich es erwarten würde, Reisende, die also unterwegs sind und entsprechend Material produzieren und Zeit haben. Und bei euch hat man auch ein WLAN, was funktioniert, anders als bei anderen Mobilitätsanbietern, so dass man durchaus die Möglichkeit hat, die Nutzer auch stark einzubinden. Und trotzdem kommst du als erstes mit Employee-Content. Ja. Welche Rolle spielt erstmal der User-Generated, der kundengenerierte Content?
Ja, sehr gute Frage, Thorsten. Im Prinzip ist mir das eingefallen, weil ich einfach schöne Grüße an Igor an der Stelle aus dem Performance-Marketing-Team, der ein Video generiert hat mit einem kleinen Flixbus als Baby eines großen Flixbuses, natürlich sehr, sehr lustig. Und deswegen ist mir das als erstes eingefallen, aber sicherlich spielt hier das Thema UGC, also User-Generated Content, eine große Rolle. Wir sind jetzt auch gerade dabei, das ganze Thema Influencer-Marketing noch viel, viel stärker aufzubauen. Haben jetzt hier auch gerade eine neue Kollegin eingestellt, die sich jetzt dediziert mit diesem Thema befassen wird. Es gab immer mal wieder User-Content, auch Influencer, vieles Thema. Gerade was das Thema Flixtrain angeht, arbeiten wir hier mit einigen Influencern zusammen, gerade im deutschen Markt. Also das ist ein Thema, was sehr wichtig ist. Aber ich würde sagen, hier ist noch sehr viel Wachstum nach oben möglich und nötig.
Es gab schon in den 90ern, bevor es irgendein Internet gab, im Vertrieb die Beobachtung, naja, es gibt Kunden, die sind gute Kunden. Es gibt aber auch gute Kunden, die sind gute Kunden und empfehlen gerne weiter. Wie weit spielt das bei euch eine Rolle, wie weit ich auch Influencer bin, was den Customer Value angeht? Weil ich bringe euch ja nicht nur Geld, sondern bringe euch vielleicht auch neue Kunden oder habe ein großes Netzwerk oder poste sehr häufig, so dass ich eigentlich auch noch einen ideellen Wert mitbringe.
Ja.
Spielt das rein in Customer Value, in den Lifetime Value?
Ja, ich würde schon sagen, ja. Also das Thema NPS, Net Promoter Score, also wie geneigt bin ich als Kunde, die Marke, das Produkt weiter zu empfehlen, spielt eine sehr, sehr große Rolle bei uns. Wir messen das auf sehr granularer Ebene. Nach jeder Fahrt kriegen unsere Kunden ein Survey zugeschickt. Die Antwortquote liegt bei ca. 5-8%, also ist relativ repräsentativ.
Die Zufriedenheit.
Die Zufriedenheit und natürlich andere Fragen, aber die Kernfrage ist, wie zufrieden sind die Kunden und sind sie bereit, uns auch weiter zu empfehlen? Und ich würde schon sagen, dass das eine relativ hohe Korrelation mit Wiederbuchungsraten hat. Wir haben das mal auch gemessen. Logischerweise, je höher der Net Promoter Score, desto höher die Wiederkehrraten. Aber nicht nur sozusagen in absoluten Zahlen gemessen, sondern auch, wenn es mal ein Problem gibt, wenn es mal eine Verspätung gibt. Das spielt viel, viel stärker ins Gewicht, als wenn alles gut läuft. Also quasi der Ausschlag auf der negativen Seite ist viel, viel stärker als der Ausschlag auf der positiven Seite. Ja, wenn ein Bus 2 Stunden zu spät kommt, ist das Ärgernis logischerweise sehr, sehr hoch und die Wahrscheinlichkeit, da sozusagen den Kunden zu verlieren, ist sehr hoch. Deswegen versuchen wir natürlich hier aktiv zu kommunizieren, auch aktiv Verspätungen jetzt mit CRM, mit E-Mail-Marketing, mit Push-Nachrichten an unsere Kunden zu kommunizieren, damit sie eben da entsprechend abgeholt werden, weil für Verspätungen kann meistens auch Flixbus wenig, ja, wenn es einen Stau gibt, wenn es einen Unfall gibt. Aber das nicht an den Kunden zu kommunizieren, das sehen wir schon bei uns, ja.
Employee-Content hatte ich jetzt vorhin ein bisschen ausgeklammert, wollte aber drauf zurückkommen. Habt ihr irgendein Corporate-Influencer-Programm, wo ihr quasi die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen enabled und fördert, dass ihr sagt, geht ruhig raus, kommuniziert das alles?
Ja. Also mittlerweile ist Flixbus ja sehr groß geworden. Mir wäre jetzt kein offizielles Programm bekannt, aber es gibt immer mal wieder eben dieses Thema, was ich vorhin angesprochen habe, wo dann Employee-Generated Content viral geht. Und dann wird es natürlich auf jeder Präsentation immer sehr, sehr groß propagiert. Aber ein offizielles Programm gibt es jetzt meines Wissens nicht. Aber es ist eine sehr gute Idee.
Frage KI-Einsatz. Da macht ihr ja eine ganze Menge. Erzähl mal so ein bisschen über die Schwerpunkte des KI-Einsatzes bei euch im Marketing, meine ich jetzt.
Ja, also wir haben jetzt ich würde sagen, es gibt einen Unterschied, wenn ich jetzt privat einen ChatGPT-Prompt erstelle und irgendwie eine E-Mail umformuliere, versus wenn ich jetzt auf Corporate-Seite Marketing-Material oder Personalisierung mit irgendwelchen echten Kundendaten einsetze. Ja? Also das ist erstmal prinzipiell ein Unterschied. Wo nutzen wir jetzt schon AI? Also zu Content Generation.
Das ist klar, das machen alle.
Genau. Mhm. Aber das in einer Art und Weise, dass es eben auch automatisierte Pipelines gibt. Also man muss sich vorstellen, da sieht das keiner und schreibt jetzt irgendwie, macht jetzt irgendwie Copy-Paste nach ChatGPT und nimmt dann den Text aus ChatGPT und fügt ihn dann irgendwie ins WordPress ein. Sondern das sind eher schon jetzt sozusagen gebaute Pipelines, die auch entsprechende Sicherheitsmechanismen haben. Also Wahrheitsgehalt angeht, was Grammatik angeht, keine erfundenen Sachen und so weiter. Ja, also da werden halt gewisse Pipeline-Standards auch erfüllt, um diesen Content dann auch entsprechend so fehlerfrei wie möglich dann auch zu publishen. Das ist eine Thema. Das andere Thema ist sicherlich auch das Thema Creative. Aber auch hier ist es so, dass wir da auch ganz am Anfang stehen. Hier wird sicherlich die Herausforderung darin bestehen, auch sogenannte eben Pipelines zu bauen. Also nicht nur One-by-One Creatives zu erstellen, sondern halt vernünftige Pipelines mit kreativen, schlauen, smarten Ideen zu füllen, sodass jetzt unsere Creatives nicht so aussehen wie die Creatives aller anderen. Weil wenn es AI für dich macht, macht es AI eben auch für alle anderen. Insofern muss man herausstechen,
genau,
dass AI jetzt nicht die Kreativität ersetzt, sondern AI muss mit Kreativität gefüllt werden. Und darin besteht jetzt die Herausforderung, vernünftige Pipelines aufzubauen. Und das ganze Thema Creative Pipelines, das ganze Thema Creative Produktion in die AI-Welt zu bringen, gleichzeitig aber dafür zu sorgen, dass natürlich gewisse Markenstandards, Markenwerte, Qualitätsstandards und so weiter eingehalten werden können. Und das ist natürlich sicherlich ein bisschen komplizierter, als wenn man einfach nur privat jetzt ein Bild bei
der Technik erstellt. Das ist überhaupt keine Frage, dass das so ist, genau. Wie weit setzt ihr analytische KI ein, um zum Beispiel eine Segmentierung zu verfeinern?
Ja, also da sind wir auch noch ganz am Anfang tatsächlich. Wir schauen uns hier ganz genau an, wie das Thema Datenschutz auch was das Thema Datenschutz eben auch bei Kundendaten angeht. Also in meinem Kopf rattern ganz, ganz viele Ideen natürlich schon durch, wie man hyperpersonalisierte E-Mails erstellen kann mit AI. Allerdings hat man hier einfach auch gewisse Hürden zu bewältigen, eben was das Thema Datenschutz angeht, eben was das Thema Wahrheitsgehalt von Content angeht. Also wir wollen natürlich dafür sorgen, dass wir, wenn wir Content an unsere Kunden rausschicken, auch wenn dieser personalisiert ist, dass dieser der Wahrheit entspricht und nicht irgendwelche erfundenen Sachen dort in der E-Mail stehen. Und das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Aber diese Sachen schauen wir uns an. Auch im Bereich Measurement nutzen wir schon seit Jahren Machine Learning. Also Machine Learning ist natürlich schon länger ein Thema. Und wie sagt man so schön, jedes AI ist Machine Learning, aber nicht jedes Machine Learning ist AI. Und hier wird sicherlich dann nochmal ein paar Anknüpfpunkte geben, wo wir dann AI auch für Analytics-Zwecke oder zu Reporting-Zwecken oder zu Data-Access-Zwecken verwenden werden. Also zum Beispiel gibt es eben das Thema, wie können wir Data-Access, also den Zugang zu Daten, noch viel, viel stärker ins Unternehmen treiben. Nicht jeder kennt alle Datenbankstrukturen in unseren Datenbanken. Also hier smarte Lösungen zu schaffen, da gibt es auch schon Tool-Anbieter, die datenkonform arbeiten. Da schauen wir uns gerade ein paar Sachen an. Also wie kann ich zum Beispiel ein Microsoft Teams Bot erstellen, bei dem ich meine Anfrage stellen kann, wie viel Umsatz ist gestern passiert, was waren die Marketingkosten und vielleicht sogar auch Predictive Analytics hier mit einzubinden.
Philipp, gibt's noch irgendwas hinzuzufügen? Ich glaube, du hast sehr, sehr viel erzählt und alle Aspekte reingebracht, wo ihr führend seid.
Genau. Ich würde sagen, auch im Zuge von AI kann man sich aufs Wesentliche konzentrieren. Und ich glaube, das Wesentliche ist, die Kundenbeziehung aufzubauen, also eigene Channels weiter zu fördern, Kunden in seine eigenen Channels zu bekommen. Also sei es die App, sei es E-Mail-Marketing, sei es auch für uns als Flixbus, die App als Travel-Begleiter, als Reisebegleiter zu etablieren, sodass wir gar nicht in das Risiko kommen, dass wir unsere Kunden möglicherweise an AI in Anführungsstrichen verlieren und oder diese Kunden dann immer wieder einkaufen müssen. Insofern für alle gilt aus meiner Sicht, eigene Channels stärken, eigene Kundenbeziehungen stärken, CRM aufbauen und ja, auch dem AI-Thema gegenüber offen gegenüberstehen, First Mover sein, das ist so ein bisschen meine Strategie. Jedes Tool, was irgendwie rauskommt, wird sofort von mir genutzt und ich gehe da mit allem ein bisschen auf den Keks. Und insofern bleibe ich immer so ein bisschen im Angriffsmodus. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch meine Message an deine Hörer, Thorsten.
Herzlichen Dank.
Super, vielen Dank.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.